Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine steile Aussage. Ein Leben für Gott, allein für ihn, das soll mein Leben sein. Hättet ihr mich vor 3 Wochen so circa gefragt, sag mal, wie willst du denn eigentlich den Gottesdienst da in 3 Wochen füllen? Ich hätte es nicht so recht gewusst, ja, weil ich war so auf relativ verzweifelter Suche nach jemandem, der heute predigt, war alles nicht so einfach. Naja, und als Planungsverantwortlicher neigt man dann natürlich dazu, wenn man niemanden findet, es selbst zu tun, nur der Kopf war leer. Hättet ihr mich gefragt, welche Themen liegen dir denn so nah, worüber willst du sprechen? Ich hätte gesagt, im Moment kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen zu predigen. Naja, so, und dann flog mir doch ein Thema zu, anders kann ich es nicht nennen. Vor 2 Wochen hat Sieghard gepredigt, daran werde ich heute auch nochmal anknüpfen. Dann ist Elisa heute Morgen hier, erzählt ein bisschen aus ihrer Arbeit, zitiert dann schon den Predigtext vom heutigen Tage. Ja, und das ist interessant, ja, wie dann so eins ins andere greift und man vielleicht am Ende dann doch merkt, ui, da ist Gott und tut irgendwie sein Werk, ist an der Arbeit. Und ihr könnt ja Elisa nachher mal fragen, was sie so zu diesem Thema von heute Morgen, zu diesem Thema vom geschenkten Glück, was sie dazu beizutragen hat, wenn sie schon den Predigttext zitieren kann. Ja, vom geschenkten Glück. Jeder Mensch wünscht sich ja irgendwo Glück und ein glückliches Leben, wobei jeder von uns vielleicht ein bisschen anders definiert, worin dieses Glück besteht. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist ja groß. Unter Lebensglück, da versteht der eine vielleicht ein Leben ohne materielle Sorgen. Der nächste setzt die Gesundheit an die erste Stelle. Ein dritter, dass es der Familie gut geht. Ein Beruf mit viel Geld oder der Traumjob, in dem wir uns verwirklichen und einbringen können, auch das kann zum Lebensglück gehören. Menschen, die in einer weniger wohlhabenden Gesellschaft als der unseren leben, jetzt gucke ich ganz vorsichtig schon wieder in Elisas Richtung, ja, die schätzen sich vielleicht schon dann glücklich, wenn sie jeden Tag genug zu essen haben oder auch einfach nur eine brauchbare Wohnung. Woran wir hier in Deutschland vielleicht auch weniger denken, die Abwesenheit von Krieg ist Lebensglück, ein seltenes Glück. Denn wann hat es in der Geschichte der Menschheit schon mal einen Zeitraum von 70 langen Jahren ohne Krieg gegeben? Als Christen gehört es für uns vielleicht auch zum Lebensglück, über unser irdisches Leben hinaus zu wissen, dass da noch mehr wartet, dass wir von Gott mit einem ewigen Leben in seiner Herrlichkeit beschenkt werden, wenn wir sicher sein können, dass der große Gott es gut mit uns meint, egal was kommt. Beschenkt werden. Hier taucht also jetzt auf einmal der zweite Begriff aus der Themenformulierung auf, der Begriff des Geschenkes. Und gerade im Hinblick auf die Vergebung von Schuld, auf die Versöhnung mit Gott, auf eine versöhnte Beziehung zu ihm, wird uns als Christen immer sofort in den Sinn kommen und vor Augen stehen, dass Vergebung und Versöhnung eben nicht verdient werden können, sondern nur als Geschenk von Gott zu bekommen sind. Und irgendwie, wenn ich das so formuliere, dann kommt mir in den Sinn, dass heute möglicherweise durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ein bisschen aus dem Blick geraten ist, dass Lebensglück eigentlich ganz unabhängig davon, worum es dabei geht, immer einen Anteil des Geschenkten hat. Natürlich können wir etwas für die Gesundheit tun und heute können wir viele Krankheiten heilen, die früher ein Todesurteil gleichkamen. Aber ob uns schlimme Krankheiten ereilen und wie sie dann ausgehen, liegt am Ende eben doch nicht wirklich in unserer Hand. Der Arbeitsplatz, er hängt nicht nur von unserer Leistung ab, sondern auch davon, wie es der Wirtschaft geht. Die nächste Rezession scheint sich ja am Horizont abzuzeichnen und lässt schon grüßen. Ja, eine sichere Ernährungslage. Für uns im Westen ist sie selbstverständlich. Und dabei übersehen wir leicht, dass es zu anderen Zeiten und auch heute noch in vielen, vielen anderen Ländern ganz anders ist. Da ist es keineswegs so sicher, dass die investierte Arbeit in der Landwirtschaft am Ende auch zu einer reichen Ernte führt und dass man genug zu essen hat. Anhaltende Dürre oder Katastrophen führen da dann doch nur zu Missernten und zu einem folgenden Hungerjahr. Über Krieg und Frieden entscheiden die Mächtigen. Nicht die Soldaten und nicht die Zivilisten, die den Krieg anschließend zu durchleiden haben. Und darum, am Ende wohnt jedem Glück auch ein Moment des Unverdienten inne. Jedes Lebensglück ist nicht bis zum Letzten verfügbar. Es ist bei allem Bemühen eben auch Geschenk. Und vielleicht trägt dieses Ungewisse, dieses Wissen darum, nicht ganz in der eigenen Hand zu haben, was kommen wird, mit dazu bei, dass sich die Menschen aller Zeiten um ihr Lebensglück Sorgen gemacht haben. Dass sie nicht nur sich Sorgen gemacht haben, sondern dass sie dann neben der harten Arbeit für dieses Glück auch versucht haben, die Götter zu bestechen, das Schicksal zu bestechen mit Opfergaben oder mit Gebeten, ja, um dann eben diese launischen Gottheiten oder das unkalkulierbare Schicksal für sich einzunehmen und zu besänftigen. Ja, das Lebensglück. Was können wir selbst dazu beitragen? Fragen wir heute Morgen hier am Ort eines Gottesdienstes nach einer Antwort, liegt es nahe, die Antwort auf eine solche Frage von Gott zu erwarten. Und in der Tat, da gibt es durchaus eine Zusage Gottes zu diesem Thema. Eine Zusage, die uns durch seinen Sohn Jesus Christus mitgeteilt worden ist. Und diese Zusage finden wir sogar in einem Grundsatzprogramm, was also die Bedeutung dieser Zusage gar nicht hoch genug einschätzbar macht. Gemeint ist das Grundsatzprogramm der Bergpredigt, wo Jesus neben vielen anderen Sätzen dann auch diesen sagt: Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und da sind wir jetzt bei dem Text, den Elisa vorhin schon zitiert hat. Luther hat es übersetzt, oder heute finden wir es in unseren Luther-Übersetzungen in der Form: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ja, das alles, was ist das alles? Das alles bezieht sich auf ein paar Themen, die Jesus vorher anspricht. Da geht es um ganz elementare und für uns selbstverständliche Dinge wie das Essen und das Trinken und die Kleidung. Nicht etwa um den Luxus teurer Konsumartikel, nicht um schöne Reisen, auch nicht um Aspekte von Spaß im Job oder Selbstverwirklichung, bei denen wir vielleicht eher an Glück denken würden, weil alles andere irgendwie so selbstverständlich ist. Ja, daher nochmal einen kleinen Schritt zurück mit ein paar Gedanken zum Begriff Glück. An und für sich ist es relativ gut möglich, die umfangreiche Palette dessen, was wir alles als Glück bezeichnen können und was ja vorhin schon anklang, ein wenig zu systematisieren. Ich denke da an die ziemlich berühmte Bedürfnishierarchie des Psychologen Abraham Maslow, die vielen von uns in der Form einer Bedürfnispyramide schon bekannt sein dürfte. Ja, diese Pyramide beschreibt, welche Bedürfnisse Menschen zum Handeln motivieren, wonach sie also suchen, was sie anstreben. Und in dieser Grafik, ich weiß nicht, wie gut man die Begriffe von hinten überhaupt lesen kann, ist das alles so ein bisschen theoretisierend ausgedrückt. Man kann es eigentlich auch viel praktischer sagen. Ganz unten am Fuß der Pyramide die physiologischen Bedürfnisse, das sind schlicht die körperlichen, nach Luft, nach Nahrung, nach einer Unterkunft, auch nach Fortpflanzung. Ja, und Maslow hat dann gesagt, sind diese Bedürfnisse so weit erfüllt, dass sie nicht mehr im Mittelpunkt stehen müssen, dann rücken die Sicherheitsbedürfnisse auf der zweiten Stufe in den Fokus. Sicherheitsbedürfnisse, das ist die körperliche und seelische Sicherheit, die materielle Grundsicherung, Arbeit, Wohnung, Familie, Gesundheit. Und dann geht's weiter. Sieht der Mensch hier alles in einem einigermaßen grünen Bereich, dann kommen wieder andere Bedürfnisse in den Vordergrund. Diese sozialen Bedürfnisse sind die nach sozialen Beziehungen, nach Familie, nach Freundschaft, nach dem Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe, nach Kommunikation, nach sozialem Austausch, nach Gemeinschaft, nach gegenseitiger Unterstützung, nach Beziehungen, nach Zuneigung, nach Liebe. Wo dies dann zu einem gewissen Maß an Zufriedenheit gebracht ist, wechselt der Blick zu den Individualbedürfnissen. Stärke, Erfolg, Unabhängigkeit, Freiheit, der Wunsch nach Ansehen, nach Prestige, nach Wertschätzung, nach Achtung, nach Wichtigkeit. Das alles gehört zu diesen Bedürfnissen, ja, zu diesen Individualbedürfnissen. Ja, zum Schluss, ganz oben an der Spitze, dann der heute ja auch viel gebrauchte Begriff der Selbstverwirklichung. Dazu gehört die Entfaltung von Talenten, von Potenzialen. Dazu gehört die Entfaltung der Kreativität, auch die Suche nach Sinngebung. Und nun weist uns Jesus darauf hin in der Bergpredigt, worin der Weg zum Glück, zur Lebenszufriedenheit besteht, indem er sagt: Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ja, und ich finde es jetzt erstmal eine interessante Nebenbeobachtung, die zeigt, wie gut es uns heute eigentlich hier geht, Jesus stellt hier eben, wie schon erwähnt, nicht etwa auf irgendwelche Luxusbedürfnisse so relativ weit oben ab. Nein, seinen Zuhörern kommt er tatsächlich mit den ganz elementaren Bedürfnissen vom Fuß der Pyramide, mit Nahrung und Kleidung, was damals also wohl kaum so selbstverständlich war, wie wir es heute empfinden. Und darum machten sich seine Zuhörer ihre täglichen Sorgen. Ja, neu ist dieser Ansage Jesu in der Bergpredigt eigentlich nicht. Sie stellt den Zuhörern nur vor Augen, was von Gott her immer schon als ein Prinzip in die von ihm geschaffene Welt hineingelegt worden ist. Das zeigt uns auch ein Blick in das Alte Testament, wo wir ein ganz praktisches historisches Beispiel zu den Worten Jesu finden. Eine Illustration, die direkt aus dem Leben und der Geschichte des Volkes Israel stammt. Haggai heißt der Prophet, den Gott beauftragte, die gleiche Botschaft in eine ganz konkrete Alltagssituation zu sagen. Haggai ist einer der 12 kleinen Propheten, und wenn wir das heute Mittag nochmal nachlesen wollen, es sind 2 kleine schmale Kapitelchen, ja, dann finden wir seine Botschaft relativ weit hinten im Alten Testament eben unter den 12 kleinen Propheten. Ja, und dieser Haggai, der lebte genau wie der Prophet Zacharia zu der Zeit, als Teile des Volkes Israel nach der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt waren. Und die Situation, die war damals keine einfache. Ja, nach der Rückkehr hat man natürlich keine tollen Lebensverhältnisse vorgefunden. Die Stadtmauer war zerstört, der Tempel lag in Trümmern, die Häuser waren zerstört, man war nicht so sonderlich beliebt bei den Nachbarn. Und dann kamen auch noch ein paar Missernten dazu und alles war so sehr low level, auf sehr niedrigem Niveau. Und in dieser schwierigen Situation machte sich dann eine Mentalität breit, für die man viel Verständnis haben kann. Erst einmal, so war die Einstellung, erst einmal müssen wir uns jetzt darum kümmern, ein Dach über dem Kopf zu bekommen und die Ernährungslage zu verbessern. Und wenn uns das gelungen ist, dann ist die Zeit gekommen, dass wir uns gerne auch um den Tempel kümmern. Ist doch einsichtig, oder? Ganz natürliche Gedanken, von denen wir uns in unserem Alltag ebenfalls schlecht frei machen können. Erst müssen die Sachzwänge bedient werden. Man muss ja zur Arbeit gehen. Man muss sich ja um dies kümmern und um jenes. Und wenn da noch Zeit und Kraft bleibt, dann können wir an anderes denken. Und wenn Hunger und Durst und kaputte Häuser, wie damals zur Zeit nach dem babylonischen Exil, wenn das nicht Zwänge sind, die zuerst bedient werden wollen, ja was denn dann? Wir reden ja hier beileibe noch gar nicht vom Luxusglück der tollen sozialen Beziehungen oder gar von unserer Selbstverwirklichung. Und in diese Situation hinein beauftragt Gott den Propheten Haggai, dem Volk eine Botschaft zu sagen. Und wir finden diese Botschaft direkt zu Beginn des Buches. Ich lese ein paar Verse ab Vers 1. Im 2. Regierungsjahr des persischen Königs Darius, am 1. Tag des 6. Monats, empfing der Prophet Haggai vom Herrn eine Botschaft für Serubabel und Jeschua. Serubabel, der Sohn von Shealtiel, war der königliche Bevollmächtigte für die persische Provinz Juda, und Jeschua, der Sohn von Josadak, war Hoherpriester. Im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkünden: So spricht der Herr, der allmächtige Gott: Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz dabei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause brachtet, blies ich noch fort. Warum ist das wohl so? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kann es euch sagen, weil mein Tempel verwüstet daliegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus. Darum bleibt der Himmel verschlossen, kein Tau fällt mehr auf eure Äcker und die Erde bringt nichts hervor. Ja, darum habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen, über die Berge und Kornfelder, über die Weingärten und Olivenhaine, über alles, was ihr abernten wolltet. Die Hungersnot hat euch und euer Vieh getroffen. Ihr plagt euch ab mit der Arbeit, aber die Mühe lohnt sich nicht. Und wir sehen, hier wird mit einem Mehr an Worten die exakt gleiche Botschaft verkündet, mit der auch Jesus vor seine Zuhörer tritt. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Gut. Mit diesen Überlegungen haben wir uns Gottes Sicht zum Thema erarbeitet oder besser gesagt noch einmal neu vergegenwärtigt, denn neu ist der Gedanke bis hierhin ja noch nicht gerade. Gott möchte an erster Stelle kommen und wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, verspricht er uns im Gegenzug Lebensglück. Wenn wir nun im Weiteren noch ein wenig über dieses göttliche Prinzip nachdenken, werden wir aber erkennen müssen, dass hier ein bisher möglicherweise ungeahntes Konfliktpotenzial lauert. Ja, Konfliktpotenzial, warum ist das so? Nun, die Psychologen weisen in der Nachfolge Maslows darauf hin, dass sich die Motivation zum Handeln aus der Bedürfnishierarchie ableitet. Einfacher ausgedrückt, Menschen werden aktiv und streben Dinge an, weil sie ihre Bedürfnisse auf den verschiedensten Feldern erfüllt sehen möchten oder kurz gesagt, weil sie damit an ihrem Lebensglück werkeln. Wenn wir nun den Menschen sagen, kümmert euch zuerst um Gott, damit ihr euer Lebensglück findet, dann mag das auf den ersten Blick ganz gut klingen, aber beim zweiten Nachdenken ist das an und für sich ziemlich schräg, weil das so schon rein von der inneren Logik nicht funktionieren kann. Wenn ich Gott an die erste Stelle setze, um mir damit mein Lebensglück zu erwerben, wenn das meine tiefste Motivation ist, was steht dann an erster Stelle? Wirklich Gottes Reich? Oder steht da nicht doch vielmehr noch immer mein Ich an erster Stelle, weil ja das Kümmern um das Reich Gottes eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Mittel zum Zweck, die eigentliche Motivation zu befriedigen, nämlich im Austausch Gutes für mich selber zu erhalten. Steht da nicht immer noch die Suche nach dem Lebensglück an erster Stelle? Alle Punkte der Bedürfnispyramide, ja, da steht eigentlich ich drüber oder in dem Fall jetzt steht ich drunter. Da geht es immer nur um mich, mich, mich. Ich, meine Selbstbefriedigung, meine sozialen Bedürfnisse, mein Bedürfnis nach Sicherheit, mein Bedürfnis nach Wohnung, Nahrung. Ich, wo in dieser Pyramide könnte man Gott unterbringen? Er hat eigentlich gar keinen Platz. Er hat eigentlich gar keinen Platz. Und ihr Lieben, ich fürchte tatsächlich, dass es so nicht geht. Die oft gehörte einfache Gleichung, du möchtest ewiges Leben, dann kehre um zu Gott, setzt in dieser einfachen Gradlinigkeit an genau dieser Stelle einen komischen Akzent, weil sie eben ausschließlich an das Ich appelliert. Und wenn das dann zur Motivation wird, Gott zu suchen, dann steht da eben immer noch das Ich an erster Stelle und nicht etwa Gott. Das Ziel für sich selbst Gutes zu finden bleibt, nur das Werkzeug und der Weg dahin, die ändern sich. Aus dieser Motivation heraus, lasst es mich einmal so ausdrücken, erzeugen wir bestenfalls egoistische Christen, die nach wie vor um sich selbst kreisen, um ihr eigenes Wohlbefinden, ihre eigenen Bedürfnisse und um die guten Gaben, die sie sich persönlich von Gott erwarten. Ja, das ist in der Tat vielleicht so ein bisschen Sprengstoff, wobei der Gedanke eigentlich seit alters her in der Theologie sehr prominent ist. Ich fand das interessant. Es gibt einen ganz kurzen Wikipedia-Artikel zum Begriff, Achtung, jetzt wird's lateinisch, Homo incurvatus in se. Homo incurvatus in se. Kann man schon fast verstehen, wenn man gar kein Latein kann. Homo ist ja der Mensch. Incurvatus, da steckt die Kurve drin, also verkrümmt. In se, ganz einfach in sich, der in sich verkrümmte Mensch. Das ist der Homo incurvatus in se. Und dieser auf sich selbst verkrümmte Mensch ist eine durchaus prominente Formel der christlichen Theologie. Sie kennzeichnet die Selbstbezogenheit des Menschen anstelle von Gott und Nächstenbezogenheit als das Wesen der Sünde. So, das war jetzt schon Zitat Wikipedia. Die Formel geht ursprünglich auf Augustinus zurück. Augustinus war ein Kirchenvater, so im 6. Jahrhundert circa. Auf Augustinus zurück, der den Homo curvatus als das von Gott abgewandte menschliche Wesen beschrieb, das sich stattdessen den irdischen Dingen zuwendet. Eine bedeutende Rolle spielt der Begriff in Martin Luthers Auffassung von der Sünde und der allein aus Glauben lehre. Luther sieht den sündigen Menschen als in sich gekrümmtes Wesen, Homo incurvatus, das sich der göttlichen Gnade verschließt, auf die es doch angewiesen sei. Und das ist Zitat Luther: Unsere Natur ist durch die Schuld der ersten Sünde so tief auf sich selbst hin verkrümmt, da ist wieder dieser Homo incurvatus, so tief auf sich selbst hin verkrümmt, dass sie nicht nur die besten Gaben Gottes an sich reißt und genießt, ja auch Gott selbst dazu gebraucht, jene Gaben zu erlangen, sondern dass auch nicht einmal merkt, dass sie gottwidrig verkrümmt und verkehrt alles nur um ihrer selbst willen sucht. Dass auch noch nicht einmal merkt, dass sie gottwidrig verkrümmt und verkehrt alles nur um ihrer selbst willen sucht. Da sind wir wieder bei der Bedürfnispyramide, beim Ich, 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 Ich. Ewiges Leben, Ich. Versöhnung mit Gott, Ich. Gut für mich. Vor 2 Wochen hat Siegert mit uns seine Gedanken zu der Geschichte vom reichen Jüngling geteilt. Da kommt also ein angesehener und wohlhabender Mann zu Jesus. Die Gebote hat er alle gehalten, so meint er zumindest. Und nun steht er vor Jesus, weil er immer noch einen Mangel spürt. Und er fragt: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? In den Begriffen Maslows könnten wir das heute auch so übersetzen: Die einfacheren Bedürfnisse sind alle erfüllt. Der junge Mann genießt Ansehen. Was war das? Individualbedürfnisse. Er ist wohlhabend, also mit den Bedürfnissen vom Fuß der Pyramide hat er sowieso schon mal gar nichts mehr zu tun. Aber das reicht eben nicht zum Lebensglück. Ziemlich zur Spitze der Pyramide hin geht es jetzt um Selbstverwirklichung, um Sinngebung. Was gibt meinem Leben Sinn? Und da spürt der junge Mann, der eigentlich schon so viel hat, immer noch einen Mangel. Jesus fordert diesen jungen Mann auf, wir haben es vor 2 Wochen gehört, seinen Besitz aufzugeben und an die Armen zu verteilen und ihm nachzufolgen. Kurz auf den Punkt gebracht, geht es mit dieser Aufforderung um das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe, von dem Jesus sagt, dass darin das ganze Gebot Gottes erfüllt ist. In den Worten unseres Predigttextes ausgedrückt, geht es darum, sich für Gottes Reich und seinen Willen einzusetzen. Egal, wie wir es heute Morgen ausdrücken wollen, Jesus weist den jungen Mann von sich selbst weg und auf Gott hin. Das Lebensglück ist Geschenk für die, die das Reich Gottes und Gottes Willen höher schätzen als eben dieses eigene Lebensglück und die darum die Suche danach aufgeben. C.S. Lewis, Professor in Oxford, Verfasser der Narnia-Chroniken und vieler Essays zu ganz verschiedenen christlichen Themen, hat das einmal ungefähr so beschrieben: Die Krankenschwester, deren Herz darin aufgeht, die Kranken zu pflegen, wird in ihrer Tätigkeit Momente tiefen Glücks empfinden. Aber fängt die gleiche Krankenschwester an, Kranke nur zu pflegen, weil sie nach diesen Momenten tiefer Zufriedenheit sucht, wird sie solche Momente niemals erleben. Es ist Geschenk. Das Glück fällt von Gott her ganz nebenher dem zu, der sich auf seine Sache konzentriert und in ihr aufgeht. Wie denken wir uns überhaupt eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott? Wie stellen wir uns unsere Beziehung zu ihm vor? Wenn da eine Ahnung davon ist, mit wem wir es zu tun haben, wollen wir dann tatsächlich hingehen und sagen: Du großer Gott, hier bin ich und ich möchte an dich glauben, denn damit erringe ich mein Lebensglück und erhalte deine großartigen Gaben? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir vor dem Angesicht des Allmächtigen nur auf die Knie sinken können und sagen: Herr, rede du, ich höre. Was bekommen wir da zu hören? Dass Gott Gott ist, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erden. Und dass wir seine Geschöpfe sind. Dass wir Feinde sind, obwohl wir Freunde sein sollten. Und wir staunen, wenn wir hören und erkennen, dass uns dieser allmächtige Gott nicht etwa hinausstößt in die Finsternis, sondern welche Opfer er auf sich genommen hat, uns mit sich zu versöhnen. Und wir nehmen das Geschenk des Lebens aus seiner Hand, weil es ihm gefällt, uns seine Hand hinzustrecken. Und wir erkennen, dass wir nichts dazu beitragen können und dass deshalb alles Bemühen aufhören kann, ja sogar aufhören muss. Wäre es nicht eine Beleidigung, wollten wir diesem Gott, der doch schon alles getan hat, mit einem eigenen Beitrag bekunden, dass sein Werk nicht ausreicht? Es ist daher nicht eine willkürliche Entscheidung Gottes, die Dinge so zu ordnen, dass er als Schöpfer aller Dinge im Zentrum des Universums steht. Es ist im Gegenteil die normale Ordnung, wie sie anders gar nicht sein kann. Wir sind davon abgewichen, indem wir diese Ordnung vertauscht und uns selbst in den Mittelpunkt gerückt haben, als in uns selbst verkrümmte Menschen. Das muss rückgängig gemacht werden, um wieder in die richtige Ordnung zu kommen. Und das Großartige ist eben, wo dies geschieht, da werden Leben gelingen und Menschen zu einer tiefen Lebenszufriedenheit finden. Nicht weniger verspricht uns Gott durch Jesus, wenn er sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Anders wird es nicht gelingen. Lebensglück ist geschenktes Glück. Und geschenkt wird es denen, die Gott Gott sein lassen in ihrem Leben. Amen. Ja, Vater, wir möchten dich heute Morgen bitten, dass du uns diesen Blick gibst, diesen gerade gerückten Blick, dass du als Gott, als der Große, der Allmächtige, dass du zu uns redest, dass du zu uns kommst und dass du als der große, allmächtige Gott eigentlich nur im Mittelpunkt stehen kannst, weil das dein Platz ist. Der Platz, der dir ganz natürlich gehört. Und Vater, wir wollen dich heute Morgen auch bitten, zu erkennen, wo wir damit vielleicht ein Problem haben, wo wir vielleicht ja wirklich zu sehr nach unserem Lebensglück suchen und nach dem, ja, was uns alles Gutes tut und gut ist. Und Vater, wir erkennen staunend, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns eben nicht hinausstößt, sondern dass du alles getan hast, uns mit dir zu versöhnen. Und dass es daher nur gut sein kann für uns, wenn wir dich als Gott erkennen, dich als Gott Gott sein lassen, auch in unserem Leben. Und Vater, noch dankbarer nehmen wir zur Kenntnis, was du durch deinen Sohn sagst, dass du uns alles schenken wirst, ja, wenn wir zurückkehren zu der natürlichen Ordnung, die du dir von Anbeginn so gedacht hast. Herr, meine Worte reichen nicht, das zu beschreiben. Herr, ich bitte dich darum, lass es uns empfinden, lass es uns fühlen, lass es uns denken. Und da, wo unsere Worte zu klein sind, unsere Gedanken zu flach, unsere Gefühle zu flach und schwankend, da rühre du es in uns an, bewirke du es in uns. Mache uns zu Menschen nach deinem Bild, nach deinem Willen, nach deinem Herzen. Hab dafür Dank. Amen.